Lukas, wann hast du dich das letzte Mal so richtig wie in einer Dystopie gefühlt?
Naja, eigentlich die ganze Zeit, aber es geht ja oft wahnsinnig stark um ChatGPT aktuell bei Dystopien. Und ich habe ein Buch gelesen über das Ende des Lesens, das heißt die Zukunft des Lesens, aber es geht auch so ein bisschen in den Verfall des Lesens. Und auf der ersten Seite war das Wort ChatGPT zweimal falsch geschrieben. Und da dachte ich mir, da erzählt jemand auch von sich selbst. Und das ist auch irgendwie eine düstere Version der Zukunft, in der selbst die Leute, die den Untergang beklagen, zu dumm sind, das richtig zu machen.
Niklas, wie ist bei dir?
Ich glaube, das letzte Mal, um da vielleicht direkt anzuknüpfen, habe ich mich wie in einer Dystopie gefühlt oder in dem, was uns vielleicht bald vorsteht, als ich ein Interview gelesen habe, das über das Filmfestival, das ich gegeben habe, in der Zeitung rauskam und gemerkt habe, dass das alles gar nicht ist, was ich gesagt habe, sondern dass das alles irgendwie KI generiert war. Naja.
Hä?
Das, ja, was da habe ich gedacht, okay, drin? Wir...
Ich hasse Filme.
Nee. Ach, das ist schon sinngemäß.
Die Filmkultur zu zerstören.
Das ist schon sinngemäß richtig, aber ein paar Worte, die da gesagt wurden, die kannte ich gar nicht. Ich glaube, die kennt nur ChatGPT. Naja.
Ja. Und du?
Ja.
Ich war jetzt auf Wohnungssuche in Berlin und dafür braucht man einmal ImmoScout Plus. Das ist ein Abo, das 20 Euro im Monat, also wahnsinnig viel irgendwie kostet oder 12 oder so, damit die Nachrichten, die man schreibt, schneller beim potenziellen Vermieter ankommen. Wenn man nicht ImmoScout Plus hat, dann wird man da gar nicht gesehen. Und dann braucht man aber noch eine andere App und ein anderes Abo, das heißt ImmoBot. Das hat so jemand programmiert, das kostet 8 Euro im Monat und damit kriegt man selber die Angebote schneller dann rein. Und dann haben wir tatsächlich eine Wohnung gefunden und da sind jetzt aber alle Nachbarn verrückt. Also bei mir trifft sich jetzt in diese sehr moderne Dystopie mit den ganzen Abos und die sehr alte Dystopie, dass einfach dann doch wie heißt das, die anderen sind die Hölle oder so, frei nach Sartre, sich beides bei mir. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Freut mich, dass ihr hierher gekommen seid.
Niklas Michels.
Hallo zusammen.
Und wir sind live auf dem Filmfest Aachen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr da seid. Wir sind mal in Aachen live. Es ist der vierte Live-Podcast, den wir machen, Lukas, glaube ich. Ne? Drei waren in Berlin. Und jetzt hast du uns, Niklas, nach Aachen eingeladen, denn du machst zum ersten Mal ein Filmfestival hier. Und wir haben gerade Mad God gesehen, so einen Stop-Motion-brutalen Höllentrip-Film. Was sagt Janik? Ein mieser
Hund? Das ist
Hund.
Die Genrebezeichnung
offiziell.
Ein mieser
offiziell, Hund von einem Film. Genau. Und wollen jetzt so ein bisschen über den reden, aber auch über Dystopien. Aber zuerst interessiert mich erstmal, wie kam es überhaupt zu diesem Filmfest hier, was du jetzt veranstaltest?
Ja, ich war davor schon so ab 2021, 22 als Kritiker vor allem tätig, bei unter anderem Kinozeit. Und bin dann zur selben Zeit eigentlich nach Aachen gezogen. Ich habe kurz beim Filmfestival Cologne, habe ich so Volunteering gemacht und bei anderen Festivals gearbeitet. Und als ich nach Aachen kam, habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie sind hier voll viele Leute, die coole Filme sehen wollen, aber irgendwie gibt es hier gar nicht so viele coole Filme. Und wir sitzen hier gerade im Apollo-Kino, das ist auf der Ponnstraße in Aachen, das ist so das Herzstück des Indie-Kinos in Aachen, würde ich behaupten. Und aber auch hier dachte ich manchmal so, warum können wir den Film nicht noch zeigen, warum können wir das noch nicht machen? Und auch, wir haben in Aachen hier überwiegend Cineplex-Kinos und da fällt auch dieser ganze Aspekt dieser Begegnung eigentlich weg. Also man kann sich eigentlich kaum im Kino treffen.
Hier ist eine Bar auch und so, ne?
Genau, zwei sogar mittlerweile. Wir haben hier diese Terrazza, wie sie heißt, und unten dann nochmal so eine Theke. Also das Apollo legt schon Wert darauf, dass Leute hier sich treffen können. Es ist auch ein interessanter Ort, weil wir haben hier, das ist eine Bar, das ist ein Club, das ist ein Kino. Manchmal gibt es so Momente, wo man aus dem Kino rauskommt und einem tanzen so ein paar Leute entgegen. Ich glaube, das Ort, Begegnungsort ist dann wirklich wortwörtlich gemeint. Und 2024 habe ich dann mit dem Filmfest Aachen angefangen. Das bin aber nicht nur ich, das sind auch meine Kollegen Karl Pogur, der, ich weiß nicht, ob er hier gerade hier sitzt, ich glaube nicht, die haben ja auch viel zu tun, und Milena Baumgart. Mit den drei habe ich angefangen und wir sind einfach losgelaufen. Wir haben gesagt, wir wollen ein Filmfestival machen und jetzt gibt mir irgendwer Geld dafür. Es hat dann ungefähr ein halbes Jahr gedauert, dass wir den Förderantrag gemacht haben, all die ganzen Schritte, und dann haben wir von der Stadt quasi Geld bekommen, um dieses...
Wir danken OpenAI für die Sponsoring dieses Festivals. Nein, wer hat es an die Stadt oder was?
Ja, genau, Stadt Aachen, Kulturförderung.
Was hast du denen erzählt, dass sie das Geld rausgerückt haben?
Naja, ungefähr, was ich gerade gesagt habe. Also vielleicht ein okay. bisschen schön ausgeschmückt, so Begegnungsort Kino, hier ist irgendwie kein Kino. Da kommen ganz viele Leute nach Aachen. Vielleicht habe ich auch roten Teppich erwähnt, den gibt es jetzt nicht, aber
Der Vorhang ist rot.
Das muss vielleicht reichen, aber genau, also es geht auch vor allem beim Filmfest Aachen nicht darum, dass es jetzt hier irgendwie dass das neue Börsentreffen wird. Es geht halt vor allem darum, Filme zu zeigen, die geil sind, sich darüber zu unterhalten, hochkuratiert zu arbeiten, verschiedenen Aspekten und ja, einfach mehr Filmkultur nach Aachen zu bringen. Und so, jetzt sind wir hier.
Ja. Wie ist die Stimmung, Lukas? Du bist in der Jury vom Wettbewerb, ne?
In der Tat. Ich habe gerade heute schon ein paar Filme direkt davor gesehen und ich hoffe, ich bin nicht zu sehr durch den Wind, um hier irgendwie noch ein paar interessante oder irgendwie originelle Sachen zu sagen, aber es sind auf jeden Fall sehr viele interessante Sachen dabei. Ich meine, ich muss sie jetzt auch loben, weil der Festivalveranstalter neben mir sitzt, aber würde ich glaube ich auch sonst.
Das klären wir dann nach der Aufzeichnung. Nee, aber wie ist die Stimmung so für dich? Hast du ein paar interessante Leute getroffen, Gespräche geführt oder so?
Jede Menge. Gerade unten war wohl eine Lesung von einer Autorin, die das Publikum mit Gummibärchen beworfen hat. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht machen, aber es klang nach einer sehr guten Strategie für Live-Auftritte auf jeden Fall.
Ich habe es eben noch welche gegessen davon.
Ja, so ernährt man sich hier, wenn man das Festival leitet. Wir sprechen über Dystopien und das ist ja auch eine Reihe, die du hier programmiert hast. Wie kamst du darauf, das zu machen? Also warum dieses Thema? Weil ich finde das irgendwie interessant, das war schon öfter so bei den Live-Podcasts, die wir gemacht haben eigentlich, dass man so denkt, zum Beispiel zur Arbeit im Film haben wir einen gemacht und das ist so ein Thema, das sieht man dauernd, aber man setzt sich selten mal hin und sagt, lass mal drüber reden. Und bei Dystopien ist es auch so, dass man denkt, ja, na klar, irgendwie fällt mir super viel ein, aber dann ist so die Frage, was denke ich eigentlich darüber oder finde ich das eigentlich gut oder schlecht oder also ist mir selber so aufgefallen, dass ich so dachte, finde ich das eigentlich langweilig mittlerweile oder nee doch, ich fand es doch eigentlich mal cool. Wie ist das bei dir, wie kam das dazu?
Also das Erste, was beim Festival stand, war die Fokussektion, das ist dieses Thema Widerstand und dann haben wir gedacht, unser Festival soll so aufgebaut sein, wir haben Wettbewerb, wir haben Kurzfilme, wir haben den Aachener Wettbewerb, ein Fokusthema und eben diese Sektion Abseits, die quasi so eine Art Antwort auf dieses Fokusthema ist. Und dieses Thema Dystopie hat sich für mich total angeboten als Antwort auf das Fokusthema. Ich hatte es bei der Einleitung des Films schon mal kurz gesagt, als, naja, was ist denn, wenn Widerstand schief geht? Naja, dann sind wir irgendwie ganz schnell in einer Dystopie. Dann kam es aber auch dazu, dass ich gedachte, das ist natürlich auch einfach ästhetisch was, mit dem man unglaublich viel arbeiten kann, weil es sich so viele Welten auftun. Und für die erste Edition wollten wir einfach Filme haben, die ästhetisch von A bis Z alles abdecken und da hat Dystopie eben auch perfekt reingepasst. Und naja, dann habe ich mich damit beschäftigt, mit dem Thema ein bisschen tiefer gehen, mehr Filme geschaut, Filme nachgeschaut und dann den Rest können wir jetzt auf jeden Fall reden. Und ich weiß auch nicht, was ich davon halte. Ich glaube, ich werde es auch beim Sprechen jetzt nochmal mehr rausfinden.
Ja, mich würde mal interessieren, nach was so frühe Dystopien vielleicht waren, mit denen ihr so konfrontiert worden seid. Vielleicht kann ich auch mal kurz ins Publikum fragen, wollt ihr mal reinrufen, so eine, was ist so die erste Dystopie, an die ihr euch erinnern könnt, die ihr so als Kind oder so oder in einem frühen Film oder Buch oder sowas, wo habt ihr das erste Mal davon erfahren? Momo, genau, stimmt, ja, die grauen Herren stehen die Zeit, ja, stimmt, sehr dystopisch. Brave New World, genau, eine der klassischen Romane. 1984, ja, das ist der andere. Was? Ja, total, ne? Auch dann irgendwann diese Serie geworden. Noch irgendwas? Matrix, genau. Ja. So war es bei mir auf jeden Fall. Also bei mir waren Matrix und 1984 die beiden Sachen, mit denen ich glaube ich zu eher. Ich habe noch mich gefragt, das fünfte Buch Harry Potter. Ja, alle meine Millennials im Raum. Da ist ja Dolores Umbridge und diese und Hogwarts kriegt einen noch totalitäreren Charakter als eh schon. Also J.K. Rowling ist furchtbar und so weiter und so fort. Ich fand trotzdem, dass so in Harry Potter so antifaschistische Tendenzen eigentlich sehr stark drin sind. So kann man jetzt drüber streiten sicherlich, aber ich fand das im fünften Buch recht stark, wo die Schüler richtig so gedrillt werden und sowas. Und dann haben die tatsächlich so eine Widerstandsgruppe der Orden des Phönix und so. Und ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht 1984 sogar auch davor gelesen hatte. Matrix auf jeden Fall so der Film, der bei mir der erste wahrscheinlich war, bei dem das so krass war, der ja sehr vielschichtig schon ist. Also bei Matrix ist es ja so, dass wir so 3-4 Gedankenexperimente parallel eigentlich haben, die in diesem Film eingewirkt sind. Also wir haben einmal dieses von Hillary Putnam, Gehirne im Tank, sind wir alle eigentlich nur so irgendwelche Gehirne und träumen die Welt. Dann gibt es die Frage nach dem freien Willen. Dann wird in Matrix ja schon diskutiert die Frage, ob man quasi lieber in der falschen Utopie leben würde. Also es gibt ja die eine Person, die aus der Matrix sich auscheckt und sagt, mir ist das egal, ich lebe einfach die Lüge. Es gibt Agent Smith, der erzählt, Menschen haben die Utopie gar nicht angenommen. Also wir mussten quasi die Welt, die quasi besser ist als diese Welt, in der ihr den Schleim isst, die ist ja auch eigentlich scheiße. Und die ist so scheiße, weil noch besser konnten wir es nicht machen. Das hättet ihr abgestoßen. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, so die drin sind. Und dann kam, glaube ich, 1984. Und da, auch als ich jetzt nochmal so drüber nachgedacht habe, das sind schon krasse Ideen mit diesem Televisor, ne? Also diesem Fernseher, der dich aber auch filmt, was wir jetzt alle mit dem Smartphone mittlerweile haben, oder dieses Doppeldenk, Neusprech und sowas. Also das waren schon Sachen, wo ich so als Teenie irgendwie dann so dachte, ah, das ist ja spannend. Und ich habe mich auch gefragt, ob das so vielleicht im Teenageralter, ob die Dystopie das erste so politisch-soziologische vielleicht ist, auf das man stößt. Also weil man da ja dann erkennen kann, okay, es gibt diese Welt da, in Hunger Games zum Beispiel, es gibt meine eigene Welt. Und dann fängt das vielleicht so an, dass sich eh so ein politisches Interesse entwickelt. Und das kann man dann da auf sehr einfache Art oft schon mal so erfahren. Das habe ich mich so gefragt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lukas.
Politik mit Stützrädern ist die Dystopie. Das würde ich vielleicht sogar bisschen. Nachher noch ein bisschen drüber reden wollen. Ich glaube, meine erste Erfahrung war, ich werde diese Welt vielleicht kurz beschreiben. Die ganze Welt wird quasi von den USA beherrscht. Es gibt nur eine einzige wirkliche Firma, die alles kontrolliert. Roboter sind stellenweise dämonische Wesen geworden. In den Kanalisationen leben überall Mutanten. Menschen bekommen Chips implantiert, die ihnen einen Job zuweisen. Die können sich nicht dagegen wehren. Ich weiß, ihr werdet es sofort erkannt haben, ich spreche über die schreckliche Welt von Futurama. Normalerweise ist meine Antwort in diesem Fall eigentlich immer Simpsons, wo ich die Hälfte der Welt kennengelernt habe. Und jetzt diesmal für die Dystopie muss ich ausweichen auf Futurama. Und danach kamen dann genau die Sachen, die du eigentlich genannt hast. Ich habe dann so eine, ich weiß nicht, aber es gibt vielleicht auch andere Leute, die das hatten. Ich hatte so eine Dystopiephase als Teenager und habe dann Brave New World und Fahrenheit 451 und natürlich 1984 und sowas gelesen und das dann auch irgendwann so ein bisschen zurückgelassen und jetzt mittlerweile weniger Interesse daran. Also, wenn wir gleich darüber sprechen, wie beurteilen wir Dystopien, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich glaube, ich habe so eine gewisse Grundskepsis gegenüber dem ganzen Genre, gegenüber dieser ganzen Spielart. Ich bin, glaube ich, kein Dystopie-Fan.
Wie ist es bei dir?
Ich habe mich gerade erwischt gefühlt, als du Hunger Games gesagt hast. Und das ist für mich auch so eine These, die ich habe.
Du bist ein bisschen jünger als wir, oder? Das habe ich, das ja, ist, glaube ich, dann lieber die nächsten. Warst du voll in diesem Young Adult Hype? Weil das ist was,
ich,
für das
ich schon, ja.
Ich schon so ein bisschen zu alt war, aber Schulfreundinnen von mir dann schon aber auch noch, oder bei Twilight, glaube ich, noch gerade so drin waren. Da war ich aber schon quasi so raus, glaube ich, das zu lesen.
Twilight auf eine ganz eigene Art dystopisch, oder?
Alles ist blau.
Ja, total. Aber stimmt, das ist natürlich was anderes. Aber irgendwie ist das ja so, vor allem, wenn wir uns die Verfilmungen anschauen, hängt das ja so ein bisschen zusammen. Irgendwie Twilight, Hunger Games und dann diese ganzen Sachen, die kommen. Genau, und da kommt ja dieses quasi dann neue Genre rein, das so sagt, wir haben eine Dystopie, aber wir haben auch Helden, Heldinnen, die irgendwie dagegen gewinnen können oder so. Das ist ja bei 1984 zum Beispiel nicht so. Also, dass dann am Ende gewinnt man und dann ist alles tutti frutti, sondern nee, das ist da ganz anders. Und das hast du gelesen oder geschaut? Oder?
Ich glaube, sowohl als auch, als man irgendwie als Teenager dachte, dass es cool wäre. Also ich, das Erste, woran ich denken musste, war tatsächlich Hunger Games, was für mich auch so zeigt, wie popkulturell Dystopie irgendwie ist. Und das Zweite, woran ich denken musste, waren dann so die Terminator-Filme irgendwie, dass dann vielleicht so, ich gehe als nicht 18-Jähriger in die Videothek und leihe mir die aus, weil ich den Videothek-Typen kenne, obwohl ich sie gar nicht gucken durfte.
Ja, das hatte ich nämlich auch so das Gefühl, es gibt diese Phasen, da kommt es immer so drauf an, wo man so reinfällt. Es gibt diese, natürlich erstmal die ganz klassischen Dystopien, so ganz früher auch irgendwie noch, ne? Also wo das so in der Literatur irgendwie so angefangen hat oder so. Und dann irgendwann, wenn wir so uns das Kino anschauen, haben wir einerseits dieses klassische, ja, so Totalitarismus und so. Ich habe das Gefühl, unsere Elterngeneration, da ist es vielleicht so Cyberpunk, so das Ding, was bei denen vielleicht so dann so aufgekommen ist, auch mit Terminator und so weiter und so fort. Bei uns habe ich das Gefühl, haben wir stark diese Postapokalypsen-Sachen, wo auch die Frage ist, rechnet man das rein oder nicht? Ja, ich habe immer das Gefühl, wir haben bei Dystopien, wenn wir dran denken, eigentlich ja diese totalitären Gesellschaftsbilder und Postapokalypse lebt eigentlich davon, dass wir das gerade nicht haben, sondern so eine neue Archaik.
Da steht nicht mehr viel.
Genau, in der sich aber dann wieder diese Tribes rausbilden und so eine Totalität haben tatsächlich. Und dann gefühlt kommen halt diese ganzen Young Adult Sachen dann so wieder bei der nächsten Generation. Und genau, heutzutage ist dann so ein bisschen die Frage, was kommt, ne? Also was so die aktuellsten Dystopien sind. Ich meine, Black Mirror ist, glaube ich, über Generationen hinweg ganz interessant. Und bei sowas wie Squid Game dachte ich so, das ist sehr retro eigentlich, wenn wir drüber nachdenken. Also es gab doch diese Filme auch in den 70ern, glaube ich, so das Millionenspiel oder sowas. Menschen müssen im Fernsehen, also als gerade eigentlich Fernsehen so groß wird, da haben wir diese dystopische Idee von, alle müssen gegeneinander kämpfen und so.
Die Quizshow als Dystopie.
Genau, deswegen ist das
oder
eigentlich
die Spielshow, ja.
Also auch diese klassischen Battle Royale-Filme.
Genau. Oder
der Film,
genau.
Battle Royale.
Den haben wir auch geguckt, als Teenies auch, genau. Also als auch gerade so das alles so in war, Battle Royale, den ersten, auf dem ja Hunger Games auch so ein bisschen basiert, genau. Wo wollen wir weitermachen? Vielleicht mal, was ist für euch jetzt genau eine Dystopie? Oder könnt ihr das sagen? Was würdest du sagen, Lukas, was ist das eigentlich? Weil es ja interessant ist, dass wir vielleicht kein Genre haben, aber so eine Filmgattung, Popkulturgattung, die eine normative Dimension hat. Also wir sagen direkt, ja, das ist schlecht. Also das, ja, das steht schon drin, das, was wir gleich sehen werden, ist schlecht. Gibt es eigentlich bei wenig anderen, ja, Sachen so richtig? Gut, bei Torture Porn oder sowas ist vielleicht auch klar.
Das ist vielleicht nicht auch eins der Probleme, die ich mit der Dystopie habe.
Ja,
wenn da dieses Label draufklebt, dann sagt uns das, jetzt wird's didaktisch. Jetzt zeigen wir euch etwas Schlechtes. Das macht ihr bitte nicht nach. Es ist so ein bisschen, wie man Kindern eben sagt, pack nicht auf die Herdplatte, ist die Dystopie immer ein Genre, das sagt, ja, bitte errichtet mal keinen totalitären faschistischen Staat. Na gut, das ist ja vielleicht noch ein bisschen was dazwischen passiert und ich habe das Gefühl, die Dystopie interessiert sich oft nicht so super stark dafür, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass jetzt plötzlich alle auf diese Art und Weise beherrscht werden und interessiert sich vor allen Dingen für den Zustand, für das Unterworfensein. Aber ja, ich meine, wenn wir jetzt in den Definitionsteil einsteigen, beginnt es natürlich 1516 mit Thomas More mit dem Roman Utopia. Der basierend zum Beispiel auf Platon und so weiter, auf der Politeia und so, so ein bisschen eine Idealwelt entwickelt, die Utopia, den Nichtort. Und der hat bestimmte Rahmenbedingungen, die wir vielleicht toll finden. Also es gibt da keinen Besitz, es gibt da keinen Handel im weiteren Sinne. Es gibt da auch Teile, die wir vielleicht nicht so toll finden. Das Patriarchat bleibt weiter bestehen zum Beispiel. Und es ist auch ein Ort, an dem man doch zu mehr gezwungen wird, als man sich vielleicht das manchmal vorstellt. Und dann gehen Leute wie Jonathan Swift zum Beispiel, machen daraus dann später Romane, machen daraus Geschichten, meistens über Reisen, wo man Orte entdeckt. Und die sind dann auf irgendeine Weise problematisch und damit erzählt man von der Gegenwart. Aber ich finde, daran sieht man schon, dieser erste Utopia-Roman war inspiriert von einem Mönch, der auf den Reisen von Christopher Columbus mit war. Das heißt, es geht eigentlich auch immer darin, zu anderen Orten zu fahren und zu sagen, so wollen wir aber nicht werden. Also das heißt, es hat immer eine Kolonialgeschichte. Das ist immer so ein bisschen, im Endeffekt ist das Konzept von Dystopien ja auch oft, wir nehmen Ereignisse der dritten Welt und sagen, boah, wäre das schlimm, wenn das Weißen passieren würde.
Das ist das, was mir auch stark dann irgendwann aufgefallen war. Ich glaube, am krassesten fand ich es bei Elysium von Neil Blomkamp. Also es ist ein random Film, aber es gibt ja dann mal so einen Film, wo es auf einmal Klick macht und so denkt, ah ja, krass, okay, das ist einfach, wie das heute ist. Also da ist es ja, glaube ich, es gibt so eine Raumstation und da müssen die Leute nicht krank werden oder nicht altern, keine Ahnung. Und Matt Damon will dahin, ich weiß auch nicht warum, seine Mutter ist krank oder irgendwas, keine Ahnung.
Auf jeden Du hast Fall. Den Film gut in Erinnerung, so gut wie er verdient, würde ich sagen.
Genau. Das ist auch noch ein Punkt, zu dem ich gleich kommen muss. Das ist nämlich auch etwas, was Dystopien ein bisschen eigen ist, habe ich manchmal das Gefühl. Naja, und da sieht man halt schon so, ach ja, krass, das ist ja schon so mit Europa oder so, Festung Europa, Leute
das
wollen
Das ist
dahin.
Ja auch ein bekanntes Margaret Atwood-Zitat. Alles, was in The Handmaid's Tale im Report der Markt ist, ist etwas, das irgendwo auf der Welt passiert und ich habe es jetzt einfach alles zusammengefügt. Sie meint zum Beispiel so Länder wie Iran oder so, wenn sie dieses Frauenbild dort nacherzählt.
Es gibt da auch so ein Definitionspaar, dass man sagt, es gibt wie so innere Dystopien und äußere Dystopien. Also dass wir sowas sagen, wie so eine innere Dystopie ist 1984. Also da ist die Gesellschaft selbst, ist der Horror, in dem man lebt. Man ist total überwacht, man muss sich unterordnen und so weiter. Und dann erklärt er halt im Buch, wie das auch so funktionieren kann, dass die Leute irgendwann selber daran glauben, bis unsere Hauptperson ja auch am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, da aufgeht quasi in dieser Ideologie. Und dann gibt es so eine Dystopie-Definition, die sagt, naja, das sind eigentlich äußere Dystopien, also die, die drin sind, für die ist es eigentlich in Ordnung, aber man redet nicht über das, was draußen ist. Und das ist natürlich die Dystopie, in der wir auch eh leben, auch wenn es auch bei uns drinnen natürlich auch schlimm, also dieses Emo-Scout Plus ist
eigentlich,
auch schlimm.
Eigentlich sind Schichten, es sind immer weitere Layer.
Genau, und das finde ich auch ganz interessant, das lernt man, glaube ich, auch irgendwann, dass man so ein bisschen merkt, ah ja, interessant, das ist ja eigentlich etwas, was es heute schon gibt, nur jetzt genau sagt man, die Weißen müssen das jetzt erleiden, genau, ja.
Ja, oder die Reichen oder irgendeine beliebige Gruppe, die halt vorher nicht davon betroffen war. Aber ich würde sagen, auf irgendeiner Ebene sind auch alle Dystopien irgendwie innere Dystopien, weil ich glaube schon, wenn wir darüber geredet haben, man liest die vielleicht auch als Teenager, man wird als erstes mal damit mit dieser Machtfantasie konfrontiert oder dieser Unterwerfungsfantasie. Ich glaube, es geht schon auf irgendeiner Ebene auch immer darum, so die eigene Disposition als Teenager Teenager, ich habe keine Macht, ich fühle mich unterdrückt, so in anderer Form nochmal zu erleben. Deshalb gibt es da auch immer diese starken Vaterfiguren. Ja. Deshalb sitzt da Big Brother 1984 oder Mustafa Mond sitzt da am Ende nochmal von Brave New World oder Coralanius Snow am Ende von Hunger Games, was für ein Name. Aber ich habe schon das Gefühl, Hammer, das ist ein inhärent irgendwie pubertäres Genre, weil das so dieses, es ist selten so die durchdachte Rebellion, die Revolution, die was verändert, sondern es ist meistens so ein Genre, in dem es um Trotz geht. So, ich habe auf das alles um mich rum keine Bock mehr. Und ich habe auch das Gefühl, man schreibt es auch, um selbst, wenn man vielleicht mächtig ist, sich unterworfen zu fühlen, um sich als Underdog zu sehen. Also ich glaube, wenn man heute zum Beispiel, was weiß ich, die Rhetorik der amerikanischen Rechten anguckt, dann geht es da die ganze Zeit um die Impfdiktatur und dann geht es darum, dass die 15-Minuten-Stadt demnächst abgeriegelt wird und wir alle nicht weg können. Und ich glaube, die Dystopie ist auch immer dazu da, um sich selbst weniger mächtig zu erzählen, als man eigentlich ist.
Deswegen, ich hatte in meiner Sektion auch, ich kam tatsächlich irgendwann zu einer ähnlichen These wie du, Christian, zu sagen, also die Dystopiefilme, die man kennt, jetzt gerade popkulturell, sind eigentlich Superheldenfilme auf irgendeiner Ebene. Es gibt meistens einen dann doch meistens männliche Figur, die gegen irgendein faschistisches System kämpfen muss, um letztendlich, ja, die Menschheit, was auch immer das dann ist, zu retten. Und wenn man da noch ein bisschen weitergeht und das, was du gerade gesagt, Lukas, das, was dem Superheldenfilm dann irgendwie innewohnt, ist dieses Dagegensein oder dieses Trotzige. Und deswegen haben wir an dem Sonntag noch dieses Double Feature, Punk Apocalypse hatte ich das genannt, wo es nur darum geht, obwohl das keine klassischen Dystopiefilme sind, einfach Filme zu zeigen, die prinzipiell gegen etwas sind. Also bei Crazy Thunder Road einfach gegen die Polizei oder bei Wild Zero gegen, was waren es, Aliens oder Zombies. Also es geht eigentlich nur darum, dass man gegen etwas kämpft und diese Haltung. Also ich habe versucht, in dieser Ästhetik eine gewisse Haltung zu finden oder andersrum. Genau.
Und ich meine, ihr werdet wahrscheinlich alle, wenn ihr drüber nachgedacht habt, schon gemerkt haben, so wahnsinnig viele Utopien sind da draußen jetzt nicht mehr, also als Erzählstoff. Man würde jetzt tendenziell sagen, okay, das geht ja auch gar nicht so richtig. Was soll man denn damit dramaturgisch aufbauen? Ich habe gedacht so, Francis Ford Coppola mit Megalopolis, natürlich eine große Utopie auf jeden Fall.
Ich denke auch, aber Comedies eventuell könnten eigentlich in Utopien besser funktionieren als genau so von Konflikt getriebene Plots. Ja.
Mhm. So, was uns noch bleibt, meinst du, ist so Verwaltungsprobleme und das ist lustig und ist nicht mehr so die große Frage.
Es gibt
irgendwie
ja witzigerweise dieses The Good Place, wo dann auch am Ende rauskommt, das ist eine Dystopie, wo ja so philosophische Sachen irgendwie so durchdiskutiert werden. Aber vielleicht bleiben wir mal ganz kurz bei der Utopie, denn bei Thomas More, so wie ich das verstehe, ist es auch so, dass es schon an den Rändern quasi eine äußere Dystopie wieder ist. Also es gibt Leute, die den Krieg kämpfen für diese Leute, die in dieser Utopie leben. Es gibt, glaube ich, Ureinwohner, die vertrieben worden sind von dem Land.
Man produziert auch immer noch ganz viel, um Söldner zu bezahlen, quasi mit Gütern. Also das heißt, man führt nach außen die ganze Zeit Krieg.
Und da habe ich mich gefragt, wenn ihr jetzt alle so mal daran denkt, ich stelle mir jetzt eine Utopie vor. Da habt ihr wahrscheinlich alle dieses Meme-Bild im Kopf, wo so eine grüne Wiese ist und dann sind diese seltsamen so runden Bauten und es fliegen so zwei Autos und so wahrscheinlich eine weiße Familie steht auf so einem Rasen und guckt irgendwie so nach oben oder sowas. Weil das ist auch immer was so in Memes quasi immer so gezeigt wird. Und ich finde es ganz interessant, weil es gibt natürlich Solarpunk zum Beispiel und so ein paar so Erzählungen, die so ein bisschen versuchen, auch so eine neue, vielleicht queere, solarbetriebene Welt und sowas zu zeigen. Aber an sich, wenn man sich nur so vorstellt, so die perfekte Gesellschaft, das Bild, was man im Kopf hat, ist meistens auch sofort totalitär. Ja. Also man hat eigentlich sofort das Gefühl, wenn ich mir eine Utopie vorstelle, ist das auch so ein totalitäres Regime, in dem alles ganz sauber ist, alles ganz, also man merkt so, dass man selber eigentlich so, weil eigentlich müsste es ja zum Beispiel eine Welt sein, könnte man ja auch sagen, die ganz divers ist, die ganz unterschiedlich ist, wo es super viele unterschiedliche Siedlungen gibt, wo Meinungsfreiheit ganz wichtig ist und deswegen wird sich dauernd gestritten oder sowas, könnte man ja auch sagen, ist eine Utopie. Aber das, was man eigentlich irgendwie so sieht, habe ich das Gefühl, hat auch immer dieses Totalitäre und deswegen zeigen das Dystopien, glaube ich, auch, oder dieses Nachdenken darüber, dass es gar nicht so leicht ist, sich das vorzustellen, was das sein soll eigentlich, eine Utopie. Und dass aus dieser Thomas More-Sache auch schon, dass wir auch schon da merken, passt eigentlich nicht. Oder Platon, die Politeia, da ist ja auch so, es gibt
Philosophen, Könige.
Die Kunst ist ja was, das Platon ganz furchtbar fand. Ne? Also es ist verboten quasi, also die griechische Tragödie und diese ganzen Sachen so quasi, weil das sinnlos ist, sich damit zu beschäftigen und so. Andererseits können auch Frauen herrschen. Also es gibt quasi auch in der Politeia schon Sachen, bei der man heute sagt, das ist eigentlich ganz interessant gedacht. Das ist irgendwie ganz totalitär und schlimm und so. Und ich glaube, ja, das liegt auch an sich so daran, dass wenn wir uns quasi versuchen, die perfekte Gesellschaft vorzustellen, wir eigentlich schon wieder in diese Totalitarismusfalle so ein bisschen tappen.
Genau, ich denke, man muss sich bei jeder Utopie fragen, was bräuchte ich, was müsste ich tun, um die umzusetzen? Das ist natürlich so eine der wichtigen Konditionen, genau wie man den Revolutionär am Tag danach fragt, was machst du jetzt? Und ich glaube, das ist schwerer zu erzählen, so zu überlegen, was möchte ich da eigentlich genau tun? Und es gibt, glaube ich, keine Utopie, die nicht die Dystopie für irgendwen ist. Also wenn ich Ayn Rand lese, dann sehe ich da Utopien, die sie aufgebaut hat und denke mir so, nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Faktor, dass warum die auch oft so offen gelesen werden, warum man mit manchen Dystopien alles machen kann, weil du eigentlich, egal was darin spezifisch erzählt wird, kannst du einfach dieses Gefühl, diese negative Grundstimmung übertragen auf das, was du halt irgendwie erlebst. Deshalb können auch Leute aus 1984 ableiten, okay, dass die Dystopie ist da, weil ich, keine Ahnung, nicht das N-Wort sagen darf oder so. Also es gibt immer so eine Offenheit der Zeichen und Symbole.
Ja, ich glaube, zwei Dinge passieren, weil das erste ist, dass, was wir gerade schon quasi gesagt haben, sobald ich versuche auszubrechen, reproduziere ich es. Deswegen die reine Formulierung fällt schon schwer. Und das zweite ist, wenn wir jetzt beim Film bleiben, dass ja die allermeisten Filme dann doch in irgendeiner Form von Narrative arbeiten. Und es fällt mir tatsächlich schwer, utopische Narrativen zu denken, weil es dann doch ja doch oft in irgendeiner Form um Konflikt, um Auflösung, um Verbesserung und Problem und Lösung.
Aber es ist interessant, oder? Das ist ein super interessanter Satz, oder? Dass du sagst, na, wir können uns Utopien schlecht vorstellen, weil es immer, weil wir nur in Konflikten erzählen. Aber dass quasi Utopie und Konflikt, dass das ein Gegensatzpaar ist, das ist eigentlich die Frage. Ist es eigentlich nicht so, oder? Also wir können doch Konflikte haben und trotzdem in einer eigentlich utopischen Gesellschaft wohnen oder wo wir sagen, die größten Probleme der Menschheit sind geklärt, niemand muss in Armut leben, irgendwie niemand wird ausgebeutet oder sowas. Und dann streiten wir uns natürlich trotzdem darüber, was läuft im Kino oder weiß ich nicht was. So ungefähr.
Das ist ja die wirklich wichtigen Fragen.
Aber das ist interessant, finde ich eigentlich. Wahrscheinlich, vielleicht hat man auch ein verkürztes Verständnis selber von Utopien eigentlich, dass man denkt, man kann damit nicht erzählen.
Ich glaube, wir können uns Utopien nie wirklich als Geschichte vorstellen, sondern immer nur als Bild. Was du gerade gesagt hast, das Meme-Bild, das setzt dich sofort fest. Du hast irgendwie so vage Grün und schön, Regenbogen, fliegende Autos. Ich glaube, wir können einen guten Ort, eine gute Vorstellung, den Utopos, diesen Nichtort, uns immer nur als Bild vorstellen und nie als Sammlung von Katalog, weil die Spezifizität, die macht das dann für uns irgendwie immer zunichte. Ich glaube, wir wissen alle ungefähr, wie sich für uns Utopie anfühlt, wie die aussieht, aber ich glaube, wir wissen nicht, wie die funktioniert.
Es ist auch, wenn du sagst, im Bild denken, Utopie impliziert ja auch irgendein gewisses fixes Ding. Also das ist jetzt das Ende, das ist jetzt die ideale Gesellschaft. Und jetzt sind wir hier, während Dystopie ja eigentlich von einem großen Spektrum von irgendeiner Form von, was wie ich Utopie immer Dystopie versuche zu definieren, in irgendeiner Form systematische Perversion von gewissen Aspekten, gesellschaftlichen Aspekten lebt.
Ja, ich muss dann immer an Trotzki denken, der halt gesagt hat, wir brauchen eine permanente Revolution, wir machen eigentlich immer weiter, wir finden immer neue Zustände, die irgendwie mit dieser Welt, die sich jetzt wieder verhärtet, irgendwie interagieren. Ich glaube, das ist irgendwie schon, glaube ich, gut, um, wenn man wirklich eine Utopie zeichnen will, dann ist es wahrscheinlich eine, die sich verändert und anpasst und die immer weitergeht auf irgendeine Weise, die nicht ein Endpunkt ist, sondern ein Anfang auf ihre Art und Weise.
Ja, das finde ich total spannend. Und die Frage, zu der ich nochmal zurückkommen wollte, ist, du hast das vorhin scherzhaft gesagt, du hast die wichtigsten Sachen von Elysium im Kopf behalten oder so zu mir, als ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht. Das fällt mir oft auf bei dystopischen Erzählungen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass es gibt Black Mirror-Folgen, die ich für nicht so gelungen halte. Also zum Beispiel, es gibt diese Black Mirror-Folge mit diesem Social Scoring-System, wo die sich irgendwie dauernd gegenseitig irgendwie dann so bewerten können und am Ende ist das alles so ganz furchtbar und es ist jetzt nicht so das Genialste, was ich je gesehen habe. Aber ich denke echt oft an diese Folge zurück. Also, wenn
No
ich irgendwie
Style,
so,
heißt sie richtig?
Genau, ja. Oder zum Beispiel in der neuen Staffel gab es zum Beispiel eine Folge, die habe ich nicht mal zu Ende geguckt, weil ich es so bedrückend fand. Das finde ich auch noch interessant an Dystopien, dass wir irgendwie da Massenfilme und Serien haben, die sehr negativ sind. Also das ist eigentlich auch untypisch. Normalerweise fast alles strebt meistens so Richtung Happy End. Beim Horrorfilm, gut, ist es so die Frage. Oft gibt es da so ein ambivalentes Ende meistens so. Aber bei Dystopien, bei Black Mirror ist es oft so, es endet einfach furchtbar und dann war das so ungefähr. Es ist interessant, dass man sich da so dann mit konfrontieren lässt. Und da ist auch ganz oft, dass ich so, also zum Beispiel dieser Folge war das so, in der neuen Staffel, in der ersten Folge, Ich könnte auch nicht mehr erzählen, was genau der Plot ist, aber dass Leuten immer weiter so Abos verkauft werden, um die Ehefrau am Leben zu halten. Also quasi, du musst dann erst in so ein, also ist eigentlich witzig, weil es läuft auf Netflix und die machen genau das, was Netflix gemacht hat, dass sie sagen, naja, jetzt läuft es so weiter wie bisher, aber die Ehefrau spricht die ganze Zeit in Werbung. So, und wenn sie das abbestellen wollen, dann müssen sie irgendwie 200 Euro mehr im Monat zahlen oder sowas. Also genau, was Netflix auch gemacht hat, ja, der Preis bleibt gleich, aber es kommt Werbung so ungefähr. Und das fand ich so dystopisch, dass ich gar nicht wissen wollte quasi, wie es ausgeht. Oder dieser Film In Time mit Justin Timberlake. Ich habe schon so oft in Podcasts oder so gehört, ah, da gab es doch diesen Film In Time. Und ich habe den auch gesehen. Und der ist nicht so dolle, aber die Idee,
das Konzept, ja,
dass die Menschen quasi auf dem Arm ihre restliche Lebenszeit haben, die abläuft und man zahlt nur mit dieser Zeit. Und irgendwann kriegt dann Justin Timberlake, kriegt die dann geschenkt von irgendwem, und dann kann er so Snowpiercer-mäßig quasi an den Anfang des Zuges, dann kann er quasi in diese Welt, wo alles ganz viel Zeit kostet und so. Und worauf ich hinaus will, ist, dass Dystopien oft so einen Gedankenexperiment-Charakter haben. Also in der Philosophie gibt es das ja auch oft, dass man so sagt, Hillary Putnam, keine Ahnung, was der gesagt hat, aber Gehirn im Tank, das war sein Ding, weil wir da auch so ein bisschen blöde sind, glaube ich. Also wir sind da so, weiß nicht genau, was die Philosophie von ihm war, Peter Singer, aber der Junge fällt in den Brunnen, würde ich helfen. So, das ist das Gedankenexperiment, was der hat, daran kann ich mich erinnern. So. Ja. Und so ist es oft auch für mich bei so dystopischen Filmen oder so Black Mirror-Folgen, dass ich weiß, ach stimmt, das war diese eine Sache und das war gar nicht so schlecht. Aber, wie du sagst, Lukas, manchmal ist es dann auch nicht mehr. Und das hat eben so was Didaktisches, was dann so ein bisschen nervig werden kann. Und das fand ich jetzt zum Beispiel bei Matt God, um ihn mal anzusprechen, der ist eigentlich nicht so. Also da hat man nicht das Gefühl, dieser Stop-Motion-Film, wo man immer weiter quasi in diese Hölle hinabreißt. Ja,
göttliche Komödie, aber ohne jede Freude oder jeden Himmel als Version.
Genau. Da ist es zum Beispiel nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt so die eine Sache, die uns vermittelt werden soll, weil da bin ich sonst zwiespältig, dass ich denke, einerseits kann das voll effektiv sein, Dystopie, sich das anzuschauen, und dann guckt man eine Folge Twilight Zone und denkt sich, ah krass, da denke ich jetzt mein ganzes Leben dran, wie so ein Comedy-Bit manchmal so, an das man einfach denken muss, was etwas sehr gut getroffen hat, aber so als Film ist es dann meistens vielleicht nicht so spannend. Ja.
Das Genre liefert uns Metaphern, das liefert uns Schablonen, die wir auf Sachen draufkleben können. Und alles darüber hinaus ist irgendwie auch immer so ein bisschen redundant. Also eigentlich ist Quatsch, dass bei 1984 da noch was erzählt wird. Klar, ich finde ein paar Aspekte davon auch interessant. Also, dass unser Held eigentlich doch irgendwie auch eine sehr düstere, sehr gierige Figur ist, die der Rest der Familie irgendwie das Essen wegfrisst oder so. Das macht es ein bisschen komplizierter. Aber ja, eigentlich kann ja auch nur eine Sache erzählt werden, dass das System entweder gestürzt wird oder die Leute, die es versuchen, scheitern. So, der Alltag in der Dystopie ist etwas, das vergleichsweise selten erzählt wird eigentlich.
Ja, und es gibt in Dystopien auch einfach gewisse Muster, wenn du gerade von Schablonen sprichst, die einfach auch im Mad God eigentlich fast immer bedient werden. Wir haben gestern den Pfaffenbichler-Film gesehen, 255103 The End, und es ist ein charmanter
griffiger Titel.
Es ist ein griffiger Titel. Und ästhetisch ist der teilweise so ähnlich, weil es immer darum geht, dass diesem faschistischen System irgendwie so Religion angehangen wird. Also es werden so beliebige religiöse Symbole, das ist auch vollkommen egal, ob es jetzt Religion A, B oder C ist, die werden einfach so postmodern aneinandergereiht und die werden diesem System irgendwie angeeignet. Und das ist bei Mad God ja teilweise auch so. Da gibt es dann diese Szene, wo sie einmal durch diese ganzen Statuen gehen, als wären die jetzt schon so in der Abstellkammer, diese ganzen religiösen Symbole, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir leben jetzt wir leben in der Zukunft, Religion brauchen wir nicht mehr.
Vielleicht so ein bisschen so wie die ganzen Kunstwerke und all die Symbole in Children of Man irgendwie so in Räumen gestopft werden und das ist alles so Teil der Vergangenheit und überwunden.
Und das ist auch eine Antwort sicherlich, diese dystopische, oder was heißt eine Antwort, aber geht damit sicherlich einher, mit der Krise des Glaubens auch, ne, und der Kirchen und sowas, weil das ist ja was man sich immer noch gut imaginieren konnte, das Jenseits lange, und wenn das wegfällt, ist dann so ein bisschen die Frage. Ja.
Ich würde sowieso sagen, die Utopie ist der verweltlichte Himmel und die Dystopie ist die verweltlichte Hölle. Also manchmal ist es ja gar nicht so, dass die uns noch differenzierte politische Systeme schildern, sondern es ist einfach so ewiges Leid oder ewiges Glück. Wahrscheinlich ist das, glaube ich, einfach so dieses Manichäische, das da immer drin ist. Ich glaube, das ist, was das Genre auch manchmal so schwierig macht, weil was soll man über den Himmel wirklich erzählen? Der Himmel ist das Ende der Geschichten und die Hölle eigentlich auch. So, in der Hölle passiert ja nichts mehr. Wenn alle für immer gefoltert werden, das wird bestimmt auf Dauer langweilig und die werden keine Geschichten haben, um sich zu unterhalten.
Stimmt, da sagen wir immer miserabilistisch, wenn das, wenn das passiert. Ja, aber wir sind ja reingekritscht, glaube ich. Du wolltest noch was sagen, oder? Was
vielleicht
ist denn?
Ja,
sorry, mach du. Nee, mach du.
Ich dachte, wir kommen dann auch zu Mad God, weil den finde ich auch auf eine andere Weise spannend irgendwie. Weil ich habe schon das Gefühl, viele Dystopien gehen ja auch so ein bisschen so auf sowas wie Frankenstein zurück. Weißt du, so der Versuch, die Natur zu beherrschen. Und dabei geht dann irgendwas schief. Es gibt ganz viele Dystopien, die irgendwie so eine Atomkatastrophe davor haben, eine Technik wie in
das
Matrix.
Das ist eine These quasi, dass Dystopien aufkommen, als das Anthropozän sichtbarer wird. Also quasi als Leute merken auf einmal irgendwie, die Stürme werden stärker oder die Wüsten versanden oder die Seen kippen und sowas. Und auf die Industrialisierung, ne?
Industrialisierung würde ich noch stärker sagen, so,
ja.
Weil irgendwie auch so, dass wir beginnen dann ja eigentlich auch schon so im Gotischen, wir beginnen so bei den Romantikern, wie irgendwie hier Mary Shelley hat ja davor auch Verney the Last Man geschrieben, der immer so als die erste richtige schriftliche Dystopie im engeren Sinne halt irgendwie gilt. Natürlich kann man auch vieles das drauflegen, auch auf keine Ahnung, die Politeia oder sowas, aber da beginnt's und ich glaube, das hängt natürlich damit zusammen, dass sich die Welt so verändert und wir sehr viel stärker vor Augen geführt bekommen haben. Plötzlich reißen riesige Maschinen die Erden auf und wir stürmen in Horden runter und rauben da Bodenschätze irgendwie. Also das hat damit sicher zu tun, dass wir plötzlich alles verändern konnten und dass wir ein Gefühl dafür hatten, wir können diese Welt zerstören. Und ich glaube, die Atomarmacht hat das nochmal potenziert, deshalb ist so diese Nachkriegszeit eine ganz wichtige Brutstätte für halt die modernen Dystopien.
Und da schwingt ja auch einfach der Fakt mit, dass diese Zerstörungswut, diese Ästhetik, die da drin steckt, ja uns auch irgendwie Spaß macht. Also wir machen diese Filme ja nicht, weil wir da uns die anschauen und denken, ach, das ist aber langweilig, sondern Mad God ist ja eigentlich ein einziger Versuchsaufbau von, was kann man noch machen mit Stop Motion und wie tief geht dieser Tunnel noch runter oder was ist da auch am Ende und es ist ja eigentlich eine einzige Freude an dieser Zerstörungswut.
Es gibt bei Walter Benjamin einen Text über den destruktiven Charakter, der sich immer Freiraum schaffen will, der alles kaputt machen will. Und auf irgendeiner Ebene sind wir alle so. Ich glaube, Dystopien sind auch immer so ein bisschen beruhigend, weil dann sind die Diskussionen vorbei. Ja. Und wenn man gesagt hat, ich wusste es schon immer, dass die uns alle versklaven wollen, dann hat man sogar noch Recht. Und ich glaube, wenn wir uns die Welt heute angucken, dann ist Recht haben echt eine richtig wichtige Ressource. Alle sitzen die ganze Zeit in irgendwelchen sozialen Medien, streiten miteinander und denken sich, wenn jetzt genau das passieren würde, was ich schon immer gesagt habe, dass die da oben uns alle versklaven wollen, das wäre mega geil.
Ja, es gibt das ist ganz interessant, finde ich, diese Frage, was wir auch damit sollen, können wir dann auch nochmal dazu kommen, aber ja, was machen wir mit diesem Zerrbild eigentlich, was wir da gezeigt bekommen, ne? Weil es gibt das ja auch heutzutage, dass Leute ganz viel immer so sagen, die AfD, es ist kurz vor Faschismus und so weiter. Und darüber redet man aber gar nicht über die Probleme, die jetzt existieren, so ungefähr. Ne? Also da sieht man immer noch, weiß ich nicht, die Union so als das letzte Bollwerk gegen den Faschismus oder sowas. Und so denke ich manchmal, ist das bei der Dystopie auch. Also, dass man sich da immer so in Sicherheit wiegen kann, weil man immer sagen kann, na, so schlimm wie da ist es jetzt bei uns noch nicht so. Es ist noch nicht so, dass jeder jetzt einen Chip in den Kopf bekommt und die ganze Zeit über, also wir haben die Handys dabei, es wird alles aufgezeichnet, so Palantir kommt und dies und das, aber es ist noch nicht ganz so schlimm wie irgendwie ja, da und da.
Es ist ja aber interessant, also gerade wo wir bei Black Mirror waren, was ja so die zeitlichste Dystopie ist, dieser Technikpessimismus, wo der Black Mirror-Macher irgendwann sagt, ich mache jetzt gerade nicht noch eine Staffel, weil irgendwie, was soll ich noch erzählen? Wir haben jetzt
die sind kurz in den Horror. Es gab dann so eine Staffel, wo es dann so Werwölfe gab und so, wo man wirklich so das Gefühl hat, okay, ist das jetzt
und da auch eine Pause kurz. Also da gab es auch, ich glaube, ein, zwei Jahre kam gar nichts. Und die Aussage war da, wir haben jetzt die klassischen Sachen gemacht. Wir haben jetzt gemacht Social Credit System. Wir haben jetzt irgendwie gemacht, es gibt eine Kopie von dir in einem Chip oder sowas. Dann gab es ja ein paar Folgen, wo die Sachen kombiniert wurden. Dann hat man gesagt, okay, es gibt irgendwie beides. Was kommt denn dabei rum? Aber also schockt das jetzt jemanden, wenn man diese Sachen, ich glaube, also das hatte zwar so um die 2000er, 2010er, hatte das ja wirklich Schockwert, oder?
Ich glaube, wir haben uns an die Dystopien alle sehr gewöhnt. Wenn wir fragen, was machen wir damit? Ich glaube nicht mehr viel, weil es verliert irgendwann so seinen Stachel, es wird irgendwann stumpf. Weißt du, wir haben so viele Branchen, so viele Bereiche, wo die ganze Zeit nur noch in Dystopien gesprochen wird. Guckt euch das Kino an. Da sitzen alle und reden die ganze Zeit, ja, wir werden ja eh bald ausgelöscht und dann gucken alle nur noch TikTok und manchmal habe ich das Gefühl, da gibt sich dann auch so ein akzelerationistischer Zugang drauf. So, dann lass halt da direkt gehen. Bei KI erlebe ich das ganz viel. So, wir werden eh bald alle durch KI obsolet. Na gut, dann können wir jetzt auch nichts mehr machen. Dann los, dann schneller dahin irgendwie. Also ich sehe auch das Gefühl, dass irgendwie man dann manchmal wirklich so darauf hinstrebt, also dass das so eine Beschleunigung mit sich bringt, wenn so ein Endpunkt zu klar oder zu greifbar irgendwie ist.
Das sind zwei Themen, die ihr jetzt gerade auch nochmal aufgemacht habt. Was du gerade meintest, Niklas, das finde ich ganz spannend, weil mir das auch aufgefallen war, als ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, zum Beispiel so eine Dystopie Blade Runner, ist ja jetzt das ist auch so ein totalitäres System und die Konzerne regieren die Welt und so, aber es geht eigentlich im Film dann um was anderes. Also der Film will uns eigentlich
Das ist so eine zeigen, Kulisse ganz oft.
Genau, es geht gar nicht so jetzt nur darum, sondern die Frage ist, was ist jetzt eigentlich mit diesen Replikanten? Können wir nicht eigentlich mit denen mitfühlen? Ist das nicht eigentlich das Schlimme, was passiert? Also eigentlich erzählt uns der Film erst, es gibt diese Roboter und alles ist düster und sowas und die müssen jetzt ausgelöscht werden. Dann wird irgendwie so, kommt so eine Drehung, die zeigt, nee, das sind eigentlich die Opfer und das ist eigentlich so traurig und dadurch haben wir so eine Verkehrung unserer Gefühle eigentlich so. Und wenn das im Kino passiert, habe ich oft das Gefühl, sind Filme effektiv. Also wenn man mit einer Erwartung reingeht und am Ende merkt man so, okay, ich bin vielleicht jetzt so ein bisschen, sehe das jetzt ein bisschen anders. Und das hatte ich auch bei Black Mirror, das Gefühl, witzigerweise, dass gerade die effektiven Folgen, die sind wie San Junipero, die auf einmal uns sagen, nee, wäre es nicht geil, in dieser VR-Welt zu leben? Wäre es nicht toll, für immer in den 80ern zu sein? So, ist das nicht eigentlich, das wir wollen, was wir wollen? Das finde ich dann immer ganz interessant, wenn manchmal Dystopien das haben. Ihr habt ja gesagt, wir haben eh Spaß daran, das zu sehen. Aber so bei Mad God dachte ich wirklich, okay, der frönt dem auch nochmal richtig doller eigentlich. So wirklich diesem Schrecken, diesem Fegefeuer, bis man irgendwann wirklich so einen Reiz daran entdeckt. Also entweder gibt es Filme, bei denen wir dann denken, ist die Dystopie nicht vielleicht doch ganz gut? Das finde ich, glaube ich, manchmal einen ganz interessanten Gedanken. Oder kann ich dem nicht doch was abgewinnen vielleicht? Oder halt dann diesem Exzess. So, das sind zwei Sachen, bei denen ich das Genre, glaube ich, interessanter finde, als wenn es einfach nur heißt, das ist der Überwachungsstaat, da sind die Faschisten und dieses junge Mädchen kämpft jetzt dagegen und gewinnt.
Ja, ich muss immer an den Experimentalfilmer Stan Brakhage denken, der so lange Organe filmt, bis man die irgendwann auf komische Weise schön findet oder irgendwie Karzinome oder sowas, der irgendwann sagt, hey, wenn wir lang genug hinschauen, dann identifizieren wir uns, dann kommt da irgendeine Faszination bei auf. Und Mad God finde ich, glaube ich, auf noch einer ganz anderen Ebene nochmal spannend oder auch irgendwie euphorisch als Utopie, weil das ist, ich glaube, einerseits können Utopien als spannend.
Utopie sogar.
Ja, als, ich glaube, die Dystopien können spannend sein, einerseits, wenn sie irgendwie verführerisch sind, wenn wir schon auch das Utopische in ihnen sehen, weil wenn wir uns nachvollziehen können, wir sind wieder hingekommen, A, weil irgendwas daran cool ist, oder in dem Fall würde ich sagen, es geht auch irgendwie um den persönlichen Untergang, um seine Erfahrung, es ist so sehr ein Film über einen Menschen, weil es gibt ja sogar von ihm den Satz, er ist ja bekannt geworden, unter anderem mit den Sachen, er hat für Star Wars gearbeitet, er hat für Robocop gearbeitet, und er sollte dann auch arbeiten für Jurassic Park. Und währenddessen kam dann CGI auf, er wurde kurzfristig ersetzt, es gibt noch ein paar Testbilder und er hat dann Steven Spielberg gesagt, I'm extinct, ich bin ausgestorben. Das heißt, wir erleben hier irgendwie da in dem Moment seine Obsoleszenz. Er ist als Künstler in der Künstlertradition, die Stop-Motion macht, orientiert an Ray Harryhausen, an Willis O'Brien und so, der King Kong-Macher. Den braucht man eigentlich nicht mehr. Er hat dann in Jurassic Park den sehr lustigen Titel Dinosaur Supervisor bekommen, jemand, der definitiv nicht seinen Job gemacht hat in dem Moment. Aber seine Reaktion darauf, überflüssig geworden zu sein auf irgendeine Ebene, war dann dieses Projekt. Das heißt, über 30 Jahre hinweg, an einem einzigen Film zu arbeiten. Und ich habe immer das Gefühl, in so vielen heutigen Dystopien geht es darum, dass wir unnötig werden, dass wir überflüssig werden wegen KI zum Beispiel. Und seine Reaktion war darauf, dann vergrabe ich mich jetzt in einer Sache, dann mache ich jetzt immer daran weiter. Und das wäre ja eigentlich der Idealfall, oder? Wir sind überflüssig geworden und was uns bleibt, ist so unsere eine Obsession, unser großes Projekt, der Schöpfungsangst an sich. Ich denke immer, in dem Moment, in dem Sachen überflüssig werden, werden sie Kunst. Es gibt bei Walter Benjamin auch diese Aussage, in dem Moment, in dem Holzschnitt, Holzradierungen und sowas überflüssig geworden sind, weil wir den Druck haben, sind sie zu Kunst geworden. Mhm. Und ich mag diese Idee, dass Phil Tippett eigentlich in dem Moment, in dem es keinen Bedarf mehr in Film gibt, wirklich zum Künstler wird. Und die Hoffnung ist, wenn wir überflüssig werden, werden wir als Menschheit irgendwie Kunst und Künstler. Das wäre eine Utopie, die entstehen könnte, wenn Obsoleszenz irgendwie was Positives für uns hat.
Ich muss eine Sache einwerfen, auch wenn sie ein bisschen albern ist, aber ich wollte es eben schon sagen und jetzt redest du schon über Organe. Und ich habe hier im Programmheft geschrieben, als ich mich ein bisschen informiert habe über den Dystopiebegriff als solches, dass er in der Medizin eine ganz andere Bedeutung hat.
Mhm. Ein Organ, das am falschen Ort ist?
Ja, oder das, so? Das Vorkommen von Organen an ungewöhnlichen Stellen. Und ich glaube, das ist, vielleicht ist Mad God kein Dystopiefilm im literaturwissenschaftlichen Sinne, sondern im medizinischen Sinne, weil ich glaube, da waren einige Organe,
ich hab auch
die
das
an falschen
Gefühl,
Stellen.
Bei Mad God sitzen wir die ganze Zeit eigentlich in einem Körper drin, in so einer Mischung aus gewaltiger Maschine und gewaltigem Körper irgendwie. Auch eine Horrorvision, dass die Welt ein Körper ist. Ist hier wie De Humani Corpora irgendwie von dem Ethnography Taylor. Lab von Casting Taylor und Verena Paravel, hat mir auch irgendwie so ein bisschen, hat was Utopisches und was Dystopisches, weil die ganze Zeit, das ist so ein Film, der die ganze Zeit so Innenaufnahmen von Körpern im Krankenhaus zeigt. Und da habe ich auch das Gefühl, wenn das so eine Welt wird, das ist irgendwie gruselig und spannend.
Das glaube ich, oder war mal auf Mubi, ich weiß nicht, ob er noch auf Mubi ist.
Das ist ein geiler Film, um ihn so zu droppen im Nebensatz. Ja, das ist ja wie in Deo Mani Corporis Fabrica von Lucien Castan Taylor und Verena Paravel aus dem Ethnography Lab von Bruno Latour, schon mal gehört.
Ich habe den Namen ja auch ein bisschen vernuschelt, also das darf dann keiner nachhören, bitte.
Schaut euch den vielleicht nicht an,
das ist eine harte
Erfahrung.
Ein mieser Bastard von einem Hund von einem Film.
Yannick sitzt sehr tief in deinem Kopf drin. Wir müssen ihn da raus operieren irgendwann.
Wir wissen halt, nach Mad God.
Discord so, also ich mache auch so YouTube-Essays und da ist mir irgendwann aufgefallen, dass man immer, es ist ein Fiebertraum, sagen muss. Und jetzt wird sich eben Katz Discord immer überboten mit. Es gibt noch was mieser. Tobsuchtanfall hast du, glaube ich, Lukas, geschrieben. Das ist auf der
Blu-ray
von Hi-Rise. Genau, steht das drauf. Und so. Ja, wenn wir vielleicht nochmal so zu der Ästhetik der Dystopie kommen. Dann würde mich nochmal so interessieren, also Ästhetik und Metaphorik, das finde ich nochmal irgendwie ganz spannend, weil was sollen wir denn jetzt wirklich mit der Dystopie? Denn ich habe auch, so wie du das gesagt hast, Lukas, so ein bisschen das Gefühl, es ist was Pubertäres, wie Science-Fiction oft und Fantasy auch so ein bisschen so ist. Das sind alles Sachen, die fand ich irgendwie mal interessant. Aber mittlerweile, ich habe es wirklich versucht, wenn ich versuche, einen Fantasy-Roman zu lesen und die mir irgendwas erklären, ja, dass das Reich so und so und König, der hat das, ich mache sofort das Buch zu. Ich merke, ich habe so eine Worldbuilding-Phobie fast entwickelt. Dass wenn jemand mir versucht zu erzählen, was jetzt in den letzten 1000 Jahren passiert ist, merke ich irgendwie so, ist für mich irrelevant. Erzähl mir irgendwie was anderes oder mach was Interessantes mit Sprache. Ich brauche nicht jetzt diesen Infodump irgendwie jetzt über 1000 Seiten. Und das ist bei so dystopischen Sachen jetzt auch schon oft so ein bisschen so, dass wenn man denkt, okay, das sind die Bösen und das sind die, ne, Star Wars ist ja auch eigentlich, hat ja auch diese dystopischen Tendenzen zum Beispiel, ne, dass wir da die Faschisten haben und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die sehen wir ganz, ganz oft und die nutzen sich natürlich auch dann ab, wenn wir das Gefühl haben, wir leben schon fast wieder im Faschismus und so weiter und so fort. Was machen wir denn noch mit diesen, was würdet ihr sagen, Filmen, diesen dystopischen Film, weil ich würde sagen, einerseits wäre es interessant, wenn dann wenigstens die Ästhetik anders ist. Also ich habe zum Beispiel über diesen Celine Song-Film The Materialists jetzt oft so ein bisschen was gelesen, dass Leute das Gefühl haben, das ist eigentlich dystopisch, wie da Dating dargestellt wird zum Beispiel, aber es ist eigentlich ja im Gewand einer Rom-Com zum Beispiel. Also man könnte sagen, wäre nicht eine andere Ästhetik dann immerhin interessanter? Oder natürlich ist eine andere Metaphorik irgendwie das, was man sucht. Das würde mich mal interessieren, auch von dir, Niklas, du hast jetzt so eine Reihe programmiert. Was ist denn so die Dystopie-Ästhetik? Weil zum Beispiel, es ist Nacht zum Beispiel meistens, oder? Hat man da, also das ist auch bei manchen
Dunkel.
Also ich weiß
neblig.
Noch, genau, es gibt so, was war das? Max Payne 3 spielte dann am Tag zum Beispiel bei Videospielen. Da war es schon so, okay, krass, was ist denn jetzt los? Oder es regnet nicht und so. Also es ist schon auch so, dass wir so eine gewisse abgegriffene Dystopie-Filmsprache auch haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe wirklich mir nochmal viel angeschaut. Ich habe auch viel, weil ein Plan am Anfang war, auch so einen klassischen, so eine, dieses klassische amerikanische Dystopie zu haben. So diese böse Roboter kommen und so in der Dunstsphäre von Terminator. Ich habe es dann am Ende doch gelassen. Und habe da nochmal viel geschaut. Einerseits gebe ich dir vollkommen recht, es gibt viele Dystopiefilme, gerade in der Ecke auch diese B-Filme, die dann dystopisch sind, die irgendwie alle sehr ähnlich aussehen, die dann überspitzt sind, die dunkel, neblig, aber auch oft, also das Cyberpunk-mäßige schwingt auch irgendwie noch mit. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass Dystopien als Genre auch ganz viel Vertretung finden in experimentellen Sachen. Aber da ist es eben oft kein Dystopiefilm, so wie bei 255103 eben, sondern es ist ein Film, das ist der Name des Films, das soll ich machen.
Vom Ethnography Lab, von Lucien Castan Taylor.
sondern es ist eben diese Kulisse. Das heißt, wir erzählen eigentlich was ganz anderes, aber bei dem Film gibt es eben auch eine Texttafel am Anfang. Wir sind in einer dystopischen Welt. Die Welt wird von einem totalitären System beherrscht. So, Texttafel zu Ende, Film fängt an und es geht um ein Kind, das vermisst wird. Das ist vielleicht interessanter.
Ich bin auch manchmal Fan von diesen Texttafeln am Anfang, wenn ich es nicht zu einer Stunde erklärt bekommen sehen muss, dann alles klar.
Aber was ich in meiner Reihe auch versucht habe, ist, dass wir auf drei Zeitebenen eigentlich sind. Wir haben so Filme wie jetzt zum Beispiel Mad God, die halt eigentlich nur noch so die Endzeit sagen, also da ist schon alles ist verloren und das ist alles weg. Wir haben Filme, die in die Vergangenheit, also die so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, das sind diese beiden Punk-Filme, die ich habe, die erzählen sowas vor einer Dystopie eigentlich schon fast und da ging es mir eher um die Ästhetik des Widerstands, so ein bisschen. Aber ich habe eben auch zwei Filme, zwei Dokumentarfilme, Atomnomaden und Brunau Park, das sind für mich dystopische Filme, obwohl sie absolut im Hier und Jetzt spielen. Das sind zwei Filme, die halt zeigen, einmal so ein Wohnkomplex wird abgerissen und Leute protestieren und der andere ist eben über Arbeiter, die in Atomanlagen arbeiten und die mit so Sachen konfrontiert sind, wie wenn du jetzt heute du musst an dem Kern irgendwie das Wasser wechseln und wenn du das machst, darfst du aber jetzt 6 Monate lang nicht arbeiten, weil dann hast du dann Strahlungslevel abbekommen und dann ist derjenige für 6 Monate krank. Und das ist dann einfach Alltag für diese Leute. Und da habe ich irgendwie sehr viel Spaß gehabt, auf so 3 Zeitebenen zu denken und zu überlegen, sind es nicht irgendwie schon dystopische Filme, wenn wir einfach jetzt gucken, was irgendwie so jetzt schon ist? Müssen wir so weit in die Zukunft gehen?
Das
vielleicht gar nicht.
Das ist ganz spannend, weil jetzt will man es, glaube ich, dann nicht sehen. Also wenn jetzt man sagen würde, wir machen jetzt einen Film über die Geflüchtetenkrise oder sowas oder wie die Situation in den Lagern ist oder irgendwie sowas, dann würden es wahrscheinlich nicht so viele Leute schauen wie eine Black Mirror-Folge. Also das finde ich irgendwie auch ganz interessant, dass wir irgendwie so fast diesen Zerspiegel durch die Kunst brauchen, wo man fast ja sagen könnte, naja, wir leben eigentlich in der Ultradystopie, weil alle diese Sachen, die wir in den ganzen Dystopien eigentlich sehen, wir haben das alles in einer Welt. Also man kann ja fast sagen, so eine Dystopie ist fast eine Komplexitätsreduktion, weil die oft nur eine Sache haben. Also die haben halt nur das Social Scoring System oder die haben nur, weiß ich nicht, die Implantate oder sowas. Das finde ich auch ganz interessant. Ne? Warum genau ist das eigentlich so, dass das dann nicht so als Dystopie gesehen wird? Weil man könnte auch weitergehen und sagen, ja, dieses ganze MCU oder diese ganzen Disney-Filme, das ist eigentlich schon absolut dystopisches Kino, also wo wirklich nur noch eigentlich so die verwaltete Welt, die Marken, irgendwas wird zusammengepuzzelt. Ich habe neulich einen Trailer gesehen zu Lego Star Wars Multiverse Film irgendwie so, es war alles in Lego und es gab White Darth Vader, glaube ich, der war dann gut und hat so Sprüche gemacht und so, und dann dachte ich so wirklich so, okay, dieser KI-Slop ist mittlerweile schon echt weit fortgeschritten, nee, das war alles von Menschen gemacht und erdacht.
Naja, Menschen.
Ist ja, genau, also vielleicht auch nicht, aber ich glaube, das war richtig animiert noch, also das frage ich mich auch so, ist das wirklich dystopische Kino, also ist nicht fast das, was wir als Dystopie bezeichnen, fast schon so ein Wohlfühlkino geworden, wo wir denken, ach, immerhin haben sie nur die Klimakatastrophe und die anderen Sachen nicht. Und das, was wir als so normale Filme vorgesetzt bekommen, das sind eigentlich schon die dystopischen Visionen des Zusammenlebens, wo es zum Beispiel keinen Sex mehr gibt, wie im Hollywood-Blockbuster oder so.
Ich hatte noch ganz viele andere Filme natürlich, die ich programmieren wollte, die ich nicht gemacht habe. Und da bin ich eigentlich genau bei dir. Ein Film, den ich vorgesehen hatte für die Reihe, war Atlantide. Da war ich selber so ein bisschen sprachlos zu überschreiben, warum ich den dystopisch finde. Ich glaube, ihr habt den beide gesehen, wenn ich mich recht erinnere.
Stimmt, wo sie in Venedig da Speedboat.
Genau,
machen,
aber ich habe den vor Ewigkeiten gesehen und ich habe mich so an den erinnert, diese gated Community irgendwie, die da alleine leben, die eigentlich nur Touristen sehen. Das war wieder so ein Fall von, wir sind in der Realität, der findet aber dann diese ganz krasse Neon-Ästhetik, wo ich dachte, das ist irgendwie auch Dystopie und
Ah, da merke ich jetzt, das ist quasi so die Möglichkeit, die man eigentlich in der Programmierung von sowas hat. Ne? Indem du jetzt sagst, ich stelle Filme nebeneinander, erkennt man dann auch, wir sind in dieser Dystopien-Reihe und ich habe vielleicht jetzt schon Mad God gesehen und wenn ich dann einen Film über so ein Hochhaus einfach irgendwo sehe, dann merke ich auf einmal, okay, aha, ich habe jetzt so einen neuen Blick darauf. Ja.
Also ich meine, ein Gedanke bei mir war, was sind denn Dystopien, der sublimierte Ängste? Wir haben irgendwie eine Angstvorstellung von der Welt und wir machen daraus politische Ordnungen und Strukturen. Warum dann nicht einfach Horrorfilme gucken? Die scheinen mir unmittelbarer zu sein, weil die sublimieren diese Ängste nicht, sondern sagen einfach, okay, wir geben die euch sehr viel direkter und dann gucken, was darin über die Welt erzählt wird. Und das andere wäre natürlich auch, was ihr schon gesagt habt, all diese alten Ästhetiken weg, dass wir immer noch Cyberpunk mitschleifen, ist so krass. Da hatten Leute in den 80ern Angst vor dem Erfolg der Japaner und dann müssen wir da immer noch Filme drüber drehen. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen tragisch, dass so auch diese lächerliche Düsterheit des Ganzen irgendwie noch nicht ganz weg ist. Also nicht, dass es gab natürlich eine Weile auch so diese iPhone-Apple-Apokalypsen irgendwie, ja. Diktaturen. So,
oh ja.
Also so eine ganze Menge, alles ist weiß und glatt und perfekt. Und ich würde mir wünschen, man findet
es
einfach...
Es war doch jetzt so, dass Her, ne, zum Beispiel mit Scarlett Johansson, war das doch dann wirklich so, dass diese Open-AI-Stimme so krass klang, also dass sich quasi Open-AI an Her, der ja dystopische Züge auf jeden Fall hat, orientiert hat bei der Stimme und dann musste Scarlett Johansson klagen oder so und dann sie Stimme verändert. Ja.
Also für mich ist Her auf jeden Fall eine Dystopie, weil da heißt jemand Theodore Twombly, das sollte nicht wirklich passieren. Aber darüber hinaus finde ich auch, ja, die müssen irgendwie eine neue Ästhetik finden, die müssen irgendwie Bilder finden, finden, die gleichzeitig verführerisch und abstoßend sind, indem wir irgendeiner Weise wirklich nochmal neu reflektieren können darüber, was da draußen eigentlich wirklich passiert. Das wäre einfach, ich meine, und die Antwort einfach immer zu sagen, hey, sucht mal nach neuen Bildern, das ist natürlich nicht so einfach, sonst würden Leute ständig dauernd aufregende neue Bilder finden, aber ich glaube, das ist halt irgendwie, die Suche nach neuen Bildern ist das Einzige, was irgendwie zur Utopie wahrscheinlich führt, dass man irgendwie eine Vorstellung davon hat, wie man zusammenlebt, weil ich glaube, wir können uns das nie ganz vorstellen in Tabellen und Plänen und irgendwie Seminarsitzungen und so, sondern es wird immer auch irgendwie mit Bildern zu tun haben, weil die Utopie ist so die Vollendung unserer Sehnsüchtige, unseres Begehrens, und ich glaube, das kann immer nur eine Empfindung, ein Bild sein.
Darf ich vielleicht gerade kurz den schlechtesten Dystopiefilm, den ich in letzter Zeit gesehen habe, reinwerfen?
Gerne.
Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch kennt. Wir hatten ein Netflix-Abo. Der Film hieß The Uglies, hieß er, glaube ich. Uglies, irgend sowas. Da ging es darum, dass man...
Ja, habe ich von gehört, glaube ich.
Das war auch
waren
so,
die Schauspieler waren ganz attraktiv.
Ja, aber die sind, genau, die sollen ganz hässlich sein. Und dann wird da so ein Snapchat-Beauty-Filter auf die gelegt. Und dann...
Wow.
Ja.
Klingt super.
That's it. That's it.
Wie geht's denn? Was würdest du denn sagen, Niklas, jetzt wo du so viel gesehen hast und programmiert hast? Was interessiert dich noch so an dystopischem Kino? Wo geht's da für dich weiter? Weil ich frage mich immer, ich habe mich das schon früh immer bei Science Fiction gefragt, ist das nur ein Problem, das wir jetzt haben, dass in so einem Science-Fiction-Film dann einfach nochmal diskutiert wird? Das ist ja oft auch so ein bisschen langweilig eigentlich, ne? Also wenn wir so merken, okay, das und das Problem gibt es, und jetzt sehen wir eine totalitäre Gesellschaft, in der ist das ganz ausgeprägt, und danach, da sehen wir dann, wie schlimm das wäre, also merken wir nochmal etwas, was wir wahrscheinlich schon wussten, Sklaverei ist schlecht oder sowas. Gibt ja aber auch die Idee, ja, für manche ist es neu, es gibt aber auch ja diese Ideen, bei denen man das Gefühl hat, und da war Her für mich damals so ein Film, wo ich so dachte, bei Her gibt es ja irgendwann diese Szene, in der die KI selbst merkt, der Mensch reicht ihr eigentlich nicht. Also da gibt es diese Szene, wo er herausfindet, die KI redet gleichzeitig noch mit ganz vielen anderen Menschen, weil ihr das nicht reicht, quasi nur mit einem einzigen Menschen zu reden. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt kein Problem, was es schon gibt, was jetzt in dieser Dystopie nochmal versucht wird zu spiegeln, sondern irgendwie ist das ein Problem, was es mal geben könnte. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir ja schon fast da sind, dass man noch nicht ganz, aber haben KIs ein Bewusstsein und was ist eigentlich für die gut? Gibt es ja schon Leute, die dagegen den Speziesismus oder sowas sind zwischen Mensch und Technik und sowas. Also diese Diskussion führen wir jetzt. Das finde ich doch eh spannend. Also ich glaube, fast jede Generation denkt immer, sie leben an so einem Scheidepunkt, aber ich finde es echt krass, wie ich so vor 15 Jahren dachte, okay, ich glaube, ich habe alles so ein bisschen verstanden, was es an Social Media und sowas gibt. Okay, Twitter, dies und das, und dann ist jetzt wirklich nochmal alles Mögliche passiert, wo wir wirklich jetzt uns über KI und bei jedem Job, also ich kann sagen, diese Google KI Notebook LM könnte diesen Podcast ähnlich führen, den wir jetzt machen, was ich da so ausprobiert habe. Da haut man einfach 4 Bücher zu Dystopien rein, sagt, erstell mir einen Podcast, dann reden Leute 20 Minuten darüber, die klingen wie vom Deutschlandfunk. Also wir merken alle so ein bisschen, okay, krass, was ist denn jetzt los? Deswegen würde mich genau nochmal so interessieren, was denkt ihr, wohin, nicht nur ästhetisch soll es gehen, sondern was wollen wir eigentlich von solchen Filmen? Also was wollen wir eigentlich in Frage stellen? Kann man wirklich sagen, wir wissen das jetzt alles schon, wir machen jetzt noch sagen wir, es kommt noch irgendeine neue Technik und dann macht Black Mirror halt wieder eine Folge, wo das ein bisschen krasser ist. Kann es das sein? Oder was nehmen wir da mit aus diesen Filmen? Weil, Lukas, es gibt ja sicherlich auch Dystopien, ich weiß nicht, High Life oder vielleicht auch ein paar, ich müsste mal jetzt so überlegen, so Filme, die wir besprochen haben, auch sehr arthausige Filme, sehr Slow-Cinema-Filme, die auch in so eine Dystopie-Richtung geht, die einem aber nicht sofort vielleicht einfallen oder so. Das würde mich nochmal interessieren, was soll man da eigentlich reflektieren, was würdet ihr sagen?
Ich glaube, wir erwarten zum einen vielleicht das Falsche von denen, wenn wir sagen, wir brauchen neue Ideen. Ich habe letztens ein Essay darüber gelesen von einem Philosophen, der meinte, wir sollen uns jetzt identifizieren mit Biomasse. In der Phase des modernen Kriegs sollen wir uns eigentlich verstehen als Teil einer diffusen, irgendwie kaputten Welt, und daraus wäre irgendwas politisch emanzipatorisches zu ziehen. Und ich habe nicht verstanden, warum, aber es klang irgendwie faszinierend. Und ich bin die ganze Zeit so, wahrscheinlich brauchen wir wirklich einfach erstmal neue Konzepte und dafür dann Bilder, und das ist, was ich davon erwarte. Ich erwarte ja nicht, dass die wirklich eine Gesellschaft mir zeigen, die funktioniert oder so, sondern nur, dass die irgendwie so vielleicht neue Schablonen anbieten, neues Material, dass die nochmal anders aussehen, dass die halt die Sachen, die jetzt gerade so passiert sind, Kino hat ja immer so ein bisschen eine Latenz. Und ich glaube, was ich mir einfach vom Kino vielleicht wünsche, ist, dass es nicht so sehr an seinen eigenen Untergang immer glaubt. ich glaube, das Kino erzählt heute wahnsinnig oft davon, weißt du, wenn dann irgendwie ein Twister oder so, ein Twisters im zweiten so, das Kino vom Sturm weggerissen wird und dann ist man plötzlich wieder da draußen und irgendwie die Realität kommt auf einen zurück, ob man will oder nicht. Ich glaube, das finde ich Quatsch. Ich möchte, glaube ich, ein Kino, das irgendwie selber weiß, es ist Teil dieser Zukunft, die es erzählt. Also sich nicht selber aufgeben. Und das wünsche ich mir von allen. Ich glaube, die Autoren sollen sich nicht selber aufgeben, die Podcaster sollen nicht glauben, wir setzen uns bald durch Google, sondern jeder, der sagt, ich glaube nicht, dass diese Dystopie, die ich da erwarte, eintritt, sorgt dafür, dass es vielleicht eine andere gibt.
Ja, ich glaube, wir sind an einem gewissen Scheidepunkt, wenn vielleicht jede Generation das so denkt, aber wir sind ja schon jetzt quasi hinter diesem ganz klassischen Technikpessimismus, der noch so ein bisschen böse Omen gesehen hat in KI, in Maschinen, in Robotern, in allem, was irgendwie autonom ist. Damit schockt man ja niemanden mehr, wenn du jetzt einen Film darüber machst, dass du dein Kind irgendwie ortest oder sowas, dann denkt man so, ja, das mache ich.
Ich wollte gerade sagen, das machen 50% der Eltern.
Ja, und stimmt. Aber die Frage ist, was kommt halt danach? Und das ist eine gute Frage und ich glaube, also aus meiner Arbeit als Kurator hier, jetzt habe ich da gar keine Antwort drauf, so, weil ich habe wenig moderne Dystopien gefunden irgendwie. Ich musste oft auch, also es ist ja eher eine Retrospektive geworden, weil ich auch viele ältere Filme jetzt zeige, um halt, ja, um das, dieses holistische Bild zu haben. Aber es ist eine gute Frage und mal schauen. Ich sehe gerade keinen Trend einer gewissen Dystopie nach diesem Technikpessimismus.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich manche dystopische Sachen, von denen wir so vielleicht gedacht hätten, ja, vielleicht kommen die irgendwann mal, aber wir werden das nicht erleben. Okay, wir müssen gleich zum Ende kommen. Dass es die doch jetzt schneller gibt, weil wir, glaube ich, nicht gedacht hätten, wie doll wir im Internet leben werden. Also zum Beispiel hat Moritz, jemand aus dem Katz-Discord, neulich da einen Artikel reingepostet von, ich glaube, der Seite Serienjunkies und meinte, ey, der ist doch von KI geschrieben. Und ich habe zum Beispiel jetzt eine Spotify-Playlist abonniert, die heißt Human Lo-Fi Beats, wo klargestellt wird, dass jeder dieser Lo-Fi-Beats, die man so im Hintergrund hört, wenn man arbeitet, von Menschen gemacht wurde tatsächlich und nicht von KI. Das heißt, man sitzt selber jetzt, wie bei Blade Runner Harrison Ford, in dieser ersten Szene so da und guckt sich irgendwas an und denkt sich so, Moment mal, ist das ein Replikant oder ist das tatsächlich oder ist das wirklich ein Mensch? Und so, je einfacher die Sache wird, wie halt so ein Lo-Fi-Gedüdel, ist man so und kann es nicht mehr so richtig unterscheiden. So. Und das finde ich deswegen interessant, dass wir durch dieses krasse Online-Sein natürlich stärker noch von so eine Fake News und sowas alles so, wo wir sonst so gedacht hätten, naja, ich sehe ja, ob das echt ist oder nicht. Aber jetzt, da wir so viel vom Bildschirm sitzen, sehen wir es halt bei Bildern und sowas nicht mehr. Also, dass sich so eine bestimmte Dystopie irgendwie so eingeschliffen hat. Und da würde ich nochmal erwähnen, die Filme von Jane Schönbrunn, wir haben ja auch ein Special darüber gemacht. Da fand ich immer total cool, dass wir einerseits dieses krass dystopische, also irgendwelche Challenges, die man online macht, man entwirft sich, man verliert sich im Internet, man irgendwie wird eigentlich ein Sklave der Technik, immer mit diesem utopischen, nee, aber da, genau da kann ich mich entwerfen, da kann ich Communities finden, das ist wieder positiv, so immer so ein Hin und Her irgendwie so ist, wie eigentlich, ne, du guckst 20 Folgen Black Mirror und dann kommt San Junipero und du merkst auf einmal diesen Stich im Herzen, ah nee, ist es nicht doch vielleicht gut, gibt es nicht doch voll das Potenzial, und das würde ich auch nochmal empfehlen, sich damit zu beschäftigen, und ich glaube, das sind interessante Filme irgendwie, bei denen man so das Gefühl hat, die sind am Zahn der Zeit, aber sie sind nicht so eindimensional. Ich gehe nicht ins Kino und weiß am Ende schon, was am Ende rauskommt, sondern ich kann mit diesen Fragestellungen irgendwie.
Ja, vielleicht leben. Ist das auch eine Grundtendenz. Hey, nehmt halt nicht Sachen und erzählt, alles ist kaputt und dann irgendwie gibt es da Aufstand gegen, sondern was passiert dann? Wie ist es dann damit zu leben? Weil auf irgendeine Weise leben wir, wie wir schon gesagt haben, alle jetzt in Dystopien, und das heißt trotzdem nicht, dass wir morgen nicht irgendwie um 8 zu arbeiten müssen oder so, und die Frage ist halt, okay, wie damit umgehen? Ich glaube, das wäre interessant. Dystopie, die Alltag geworden ist, Dystopie, die uns näher ist, Dystopie, die nicht ein fernes Drohbild ist, sondern die sagt so, hier bin ich, geht mit mir um.
Ja, ich glaube, wir nach dem Technikpessimismus kommen wir jetzt in die Zeit, in das Zeitalter dieser gewissen Verführung durch diese Technologien, wo es gar nicht mehr darum geht, zeigen, wie schlecht sie vielleicht sind, sondern das Dystopische kann genau sein, zu zeigen, so, ja, wie du gesagt hast, ist es nicht vielleicht doch ganz cool, wenn ABC, whatever.
Ja, oder vielleicht auch Pragmatismus. Hey, alles, was als Waffe im Raum steht, kann auch nicht nur gegen uns, sondern auch gegen die Arschlöcher benutzt werden. Guckt halt, wie es umkehrbar ist. Guckt halt, wie man mit deren Mitteln irgendwie dasselbe tut, nur 10-mal schlimmer.
Und das fand ich noch interessant, der letzte Satz, dass sich, wenn man diese ganzen Dystopien sich anschaut und warum konnten eigentlich Leute da hinkommen, sich das zu imaginieren, was ja jetzt tatsächlich stattfindet, dann fällt mir doch so auf, ach krass, wie weit man doch mit Marx und Foucault dann doch eigentlich kommt. Also wenn man sich fragt, wie versuchen Leute ihre Macht zu vergrößern und wie versuchen Leute das Kapital zu vergrößern, was sind da die Wechselwirkungen, und dann kann man sich vieles von dem erdenken, was es so gibt, unter anderem auch ImmoScout Plus, das war's von uns hier. Ich hätte eigentlich noch gerne das Publikum aus Sachen gefragt, aber wir müssen, glaube ich, hier den Platz räumen. Vielen Dank, Niklas, leider, dass du uns eingeladen hast.
Ich freue mich sehr, dass ich hier war. Dankeschön.
Ja. Und wir können ja draußen noch weiter irgendwie schnacken. Macht's gut, ciao.
Vielen Dank fürs Kommen.
Tschüss.
Hi. Danke, ciao. Fürs Kommen. Ciao. Ich habe zum Abschied Hi gesagt, ist auch optimal.
Ja, super, das ist schon ganz dystopisch. Tschüss.